F.A. Gralova hatte keine Visionen. Damit stand sie im Gegensatz zu T. Sie war, wenn es darauf ankam, der nüchterne Typ, rational bis zum geht nicht mehr. Aber auch sie hatte Gefühle und diese Gefühle liefen gerade amok. Immer wieder derselbe Tagtraum, sobald sie die Zügel des Verstandes ein wenig schleifen ließ. Das musste auf Dauer dazu führen, dass sie ihren Empfindungen ins Gesicht sah, was sie nicht wollte. Wütend schrie sie auf. Ihre Mutter zündete gerade in der Kirche Kerzen für Robertson an. Sie konnte sie nicht hören. Aber das wäre ihr in diesem Augenblick auch egal gewesen. Susanna und die Klosterschülerin waren wieder frei. Schon seit Tagen, nur hatte es ihr erst jetzt jemand erzählt. Die zwei standen zwar noch immer unter Verdacht, konnten aber wieder ungestört ihr Alltagsleben führen. Ihnen hatte nichts nachgewiesen werden können. Francesca Angelina würgte vor Wut. Dann schluckte sie, aber das machte den Schmerz in ihrer Magengegend nur noch schlimmer. Wie konnte TJ diese Menschen wieder freilassen? Auch wenn sie mit den Morden nichts zu tun hatten, so hatten sie doch genug Unheil angerichtet, um dafür bestraft zu werden. Zumindest eine Woche gemeinsam in einer Zelle zu hocken und damit konfrontiert zu werden, das wünschte sie ihnen. »Ha!« schrie sie, weil schon wieder dasselbe Motiv vor ihren Augen erschien, das sie eigentlich, wenn es nach ihrem Herzen ginge, trösten sollte. Aber das tat es nicht. Im Gegenteil, es verursachte ein Gefühlskonglomerat, das so geballt und kompliziert war, dass sie nicht alle Elemente zugleich identifizieren konnte. Aber Wut war in jedem Fall dabei und das erschreckte sie. Immer dann, wenn sie richtig wütend wurde, geriet etwas in ihr außer Kontrolle. Auch damals, als sie begriffen hatte, dass Daniels T vergewaltigt hatte. Ihr war klar geworden, wie sehr sie diesen Menschen hasste, und sie war nicht bereit, ihm allzu voreilig zu verzeihen. Das hatte sich nach seinem Ableben geändert, worüber niemand froher war als F.A. selbst. Aber es war nicht zu leugnen, dass sie jetzt einen ähnlichen Hass auf Susanna und die ganze bigotte Gemeinschaft hegte. Gewiss, es gab unter ihren Mitgliedern einige, möglicherweise sogar eine ganze Reihe, von ehrlichen, liebevollen Menschen, denen es aus irgendeinem Grunde genügte, innerhalb des eigenen Tellerrandes zu bleiben. Aber diejenigen, die die Kinder dazu anstifteten, sich von ihren Eltern abzusondern, ohne sie direkt zu Gott zu führen, sondern sie sich selbst unterstellten, für diese Menschen brachte sie keinerlei, wie auch immer geartetes Verständnis auf. F.A. kam wieder zu Atem und entschied, dass der Traum, der noch immer seitlich anklopfte, eine gute Alternative zu dieser fruchtlosen Hasstirade war. Sie erlaubte es der Szene, zu einer solchen zu werden. Kane und sein Sohn saßen in diesem Traum in einem Straßencafé, so wie sie es tatsächlich gern taten. An einem Tisch, auf dem einige Räucherstäbchen und Teeutensilien standen, mit roten Papierlampions über ihnen, auf denen in goldener Schrift Glückssymbole prangten. Es war später Nachmittag, und aus einem der nahegelegenen Geschäfte, deren Waren sich einfach nicht in ihrer Gesamtheit in das Schema westlicher Kaufgewohnheit einordnen ließen, weil Seife neben Schreibzubehör verkauft wurde und diverse Tonika auch außerhalb der Apotheke angeboten wurden, roch es nach Sandelholz und samtigen Kräutern. Soweit war es eine vertraute Szenerie, die sie zu lieben gelernt hatte, als sie noch ein Kind gewesen war. Dann aber, als es langsam dunkler wurde und eine friedliche Abendstimmung einkehrte, erschien jemand, der F.A. äußerst nervös machte. Sie schluckte ihren Atem hinunter, hielt aber an dem Traum fest, um ihn willkommen zu heißen. Welchen Sinn sollte es ergeben, gegen ihn anzugehen, wenn er dann nur umso stärker wiederkam? Sollte er doch an ihr vorüberziehen, und wenn sie schon gefühlsmäßig darin verwickelt wurde, wollte sie wenigstens versuchen, nur das Gute davon mitzunehmen. Obwohl sie wusste, dachte sie resigniert, dass ihr das auch diesmal nicht gelingen würde. Andererseits konnte sie geradezu hören, was T dazu sagen würde. »Denke nicht in solchen Kategorien. Aufgeben kommt nicht in Frage. Lass den Gedanken an dir vorüberziehen wie Wolken, ohne Bedeutung.« Nur war das bei Gefühlen äußerst schwierig. Oder ging es am Ende etwa immer um Gefühle? Ihr Herz schlug bis in den Kopf und sie warf sich bäuchlings auf ihr Bett, um wieder etwas Halt zu gewinnen. Ja, dies war durchaus der richtige Ort, um den Traum auszuhalten, um die Gefühle zu erspüren, die er in ihr hervorrief, alle Gefühle, auch die angenehmen. Sie seufzte, und dann flossen die Tränen, während das geschah, was an dieser Stelle immer geschah. T tauchte auf, und drohte F.A. die Laune zu verderben, aber diesmal ließ sie es nicht zu. Stattdessen sah sie durch ihr inneres Auge interessiert zu, was ihr Unterbewusstsein ihr vorspielte, denn irgendeinen Grund gab es sicherlich dafür. »Hi«, sagte T in F.A.'s Traum, und die beiden Männer begrüßten sie. Kane zog einen Stuhl zurück, damit sie sich setzen konnte, und sie beugte sich im Sitzen zu Peter hinüber, der ihr ein Küsschen aufdrückte, allerdings ein langes, was sie beinahe aus dem Gleichgewicht brachte. »Vorsicht, ich hab noch Gewicht vorne dran«, bemerkte sie und setzte sich, wobei sowohl Peter als auch Kane sie vorsichtshalber lenkten, damit sie nicht neben dem Stuhl landete, den sie nicht sehen konnte. Das war die Stelle, an der F.A. regelmäßig ausflippte, denn hier wurde sichtbar, weshalb sie so unbeweglich war. Ein gemustertes Tragetuch, das Francesca gegen ihren Willen als hübsch empfand, war um Tees Schultern, Bauch und Rücken geschlungen, und darin befand sich ein Baby, das Drachenkind. »Das könnte ich sein«, wimmerte etwas in F.A. »Bestimmt hatte es etwas auf sich, dass Peter so lange glaubte, ich sei das Drachenkind.« Aber sie gebot diesem Gefühl durch Atmen sofort Einhalt. Dann hielt sie Wut, Angst, Trauer, Eifersucht und Einsamkeit einfach aus, bis diese Empfindungen sich zu verflüchtigen begannen. In einem letzten Anfall von Trotz, aber leise und liebevoll, sagte sie, »Bestimmt nennt sie sie...« »Nein, anders. Ich würde sie Kira nennen. Dann wäre sie die dunkle Herrin, wenn man die griechische und die keltische Bedeutung zusammennimmt.« F.A. lachte, als ihr aufging, was sie da gerade gesagt hatte. Wobei dunkel natürlich in jedem Fall trotzdem etwas Gutes wäre. Wie Eire, das Mädchen mit dem dunklen Haar und dem grünen Kleid, das der Sage nach Irland seinen Namen gab. Sie hielt inne und merkte, dass sie immer noch weinte. Und zum ersten Mal seit langer, langer Zeit gab es wieder etwas, das F.A. dermaßen fesselte, dass sie einen unwichtigen Aspekt übersah. Nämlich, dass sie gar nicht wissen konnte, dass das Drachenkind ein Mädchen war. Und von diesem Moment an wagte sie etwas, das gewagt werden musste, weil nur so der Traum zum Frieden führen konnte. Denn wenn sie diesen Wunsch unterdrückte, kam der Hass. Sie sah sich selbst mit in diesem Bild, mal an der Stelle von T, mal an ihrer Seite. Niemals jedoch stellte sie sich vor, sie könne im wirklichen Leben Ts Stelle einnehmen. Sie hegte nicht den leisesten Wunsch, das zu tun. Stattdessen blieb sie liegen, wo sie war, um ein bisschen zu träumen. Das funktionierte perfekt. Nicht zuletzt deshalb, weil Peter tatsächlich in diesem Moment im Wohnzimmer saß und herauszufinden versuchte, wer sie bedrohte. Mit anderen Worten, bei ihr war und sie beschützte. TJ war bis in die Fingerspitzen hinein gespannt. Würde sich der zu den Akten gelegte Fall schließlich doch noch aufklären? Jody neben ihm zeigte für ihre Verhältnisse starkes Interesse an der mehr oder weniger theoretischen Spekulation, denn auch sie musste zugeben, dass es mathematisch unerklärlich oder doch in hohem Maße unwahrscheinlich war, dass alle Fäden, egal wie man es auch drehte und wendete, bei gründlicher Suche nach Motiven und Möglichkeiten immer wieder bei einer einzigen Person zusammenliefen, wenn diese Person nicht die Schuldige war. Sie hatte sich dafür entschieden, mit TJ gemeinsam daran zu arbeiten, dass hier doch noch eine Lösung zustande kam, notfalls auch gegen Sims ausdrücklichen Befehl und in der Freizeit. TJ seufzte. Ihr immerhin war es gelungen, eine klare Entscheidung zu treffen. Auch er würde sich schließlich entscheiden müssen, vor allem was sein Privatleben anging. Und wenn er Jody so ansah, war sie nicht die schlechteste Wahl. Im Gegenteil. Schon lange bevor er T kennenlernte, hatte er ein Auge auf seine Kollegin geworfen, aber sie hatte ihm zu keinem Zeitpunkt das Gefühl vermittelt, an ihm interessiert zu sein, und es hatte sich nie eine Gelegenheit ergeben, ihr näher zu kommen. Das könnte sich jetzt ändern. Die Frage war nur, und das hatte der Klavierkopf sich bereits bei der Schülerin des Shaolin gefragt, wie schwer es ihm fallen würde, ihr treu zu bleiben, angesichts der Tatsache, dass ihn prinzipiell 100% mal mehr der freifliegenden Mitmenschen interessierten als sie. Aber das war nicht der eigentliche Grund, weshalb er zögerte, denn er hatte ein noch viel größeres Geheimnis, das er bisher ebenfalls nur wenigen Menschen anvertraut hatte. Einmal hatte er eine Frau geliebt, mit seinem ganzen Sein und ohne Wenn und Aber. Nur war dann etwas geschehen, das er nicht erklären konnte und vor dem er Angst hatte. Etwas Geheimnisvolles, Unheimliches. Trotz seines Schwurs, sie eines Tages aus dem Gefängnis, in dem sie sich befand, zu befreien, wusste er, dass sie nicht mehr dieselbe sein würde, wenn er sie fand. Also, was war mit Jody? Augenblick, hatte sie nicht gerade etwas gesagt? »Sieh dir das an«, sagte sie mit solchem Nachdruck, dass er seine Überlegung bestätigt fand. »Na endlich, das wurde auch Zeit. Hier, wir sind doch bisher davon ausgegangen, dass Leah wütend auf Daniels war, weil er T... du weißt schon, vergewaltigt hat. Und natürlich wegen des Prozesses. Aber dahinter steckt noch mehr. Daniels hat den Prozess verzögert. Er hat ihn einfach abgelehnt. Darüber gibt es keinen Aktenvermerk, aber die Sekretärin vom Laientheologenseminar hat's mir gesagt.« Ein gutes halbes Jahr lang hat er sie, die auf Gedeih und Verderb von ihm abhängig war, in dem Glauben gelassen, jede Chance sei vertan, weil er die Angelegenheit nicht einmal prüfen wollte. Mit der Begründung, Snipkowitschs Antrag auf Nichtigkeit der Ehe wegen mangelnder geistiger Reife sei unbegründet. Dabei ist seine Ehefrau geistig behindert. »Kincaid, was glotzt du denn so?« »Es gibt behinderte Menschen, die reifer sind als wir alle zusammen.« »Mensch, ich hab doch niemanden schlecht machen wollen. Bleib doch mal bei diesem konkreten Fall«, schimpfte Jody. »Die Behinderung ist zwar nur leicht, aber sie war immer schon schwer depressiv. Das wird durch die Trennung nicht besser geworden sein.« »Ist er denn ausgezogen, bevor er Leah kannte?« »Keine Ahnung, aber das ist doch nicht so wichtig. Es kommt nämlich noch dicker. Leah hat daraufhin ihre Beziehungen zu Da Silva spielen lassen. Du weißt schon, dem ehemaligen Bischof. Und der hat Daniels zum Einlenken bewegt.« Er kannte ihn von früher.
Aha.
Moment, ich hab noch mehr. So ein kirchliches Ehebandverteidigungsgremium besteht aus 3 Leuten. Rate mal, wer die anderen beiden waren.
Statt einer direkten Antwort entfuhr es TJ.
Ach, deshalb wollte McDermott, dass wir uns Ethelthorpes Berufung wider Willen zu Gemüte führen. Wir hätten das wirklich früher prüfen sollen. Wie konnte das durch die Routineprüfung fallen?
Jody zuckte die Schultern.
»Jedenfalls wissen wir jetzt, dass Leah nicht nur für Daniels ein Motiv hatte, sondern auch für Robertson und Ethelthorpe. Denn mindestens einer der 3 muss für die Erhaltung der Ehe gestimmt haben.«
TJ sprang auf, plötzlich fleckig im Gesicht.
»Wobei besonders tragisch ins Gewicht fällt, dass Ethelthorpe sich ausdrücklich geweigert hat, Ehebandverteidiger zu werden. Und dass Robertson offensichtlich ein Problem mit Daniels hatte, wegen T. Was hältst du von der Möglichkeit, dass Daniels die beiden erpresst hat, damit sie in seinem Sinne stimmen?«
»Ein bisschen sehr weit hergeholt.«
»Klar, nicht einmal mit Indizien zu belegen. Aber wie erklärst du dir sonst diese merkwürdige Rechtsprechung, dass ein offensichtlich geistig behindertes Mädchen nicht von einer Ehe freigesprochen wird, die augenscheinlich keine war? Wieso hat Snipkowitsch sie dann überhaupt geheiratet?«
»Keine Ahnung, aber er wird seine Gründe gehabt haben. Ich denke, zunächst einmal deshalb, weil er sie wirklich geliebt hat. Und außerdem... Geistige Behinderung ebenso wie Depression äußert sich in vielen Formen. Sie kann durchaus eine intelligente, hübsche, lustige Gesellschafterin gewesen sein. Was vermutlich der Grund dafür war, dass die Kirchenrichter sie ebenfalls falsch eingeschätzt haben, jetzt wo ich drüber nachdenke.
Dann ist also alles mit rechten Dingen zugegangen?
Sieht ganz so aus.
Sie schwiegen eine Weile. Dann begann TJ. Übrigens, dieser Snipkowitsch war bei mir.
»Wirklich, erzähl. Dann kann ich mir unter Umständen sparen, ihn auch noch zu interviewen.«
Er hat Leah als Philosophin geschildert, als jemanden, der sich über alles und jeden Gedanken macht. Was ja im Gegensatz zu ihren Kleidungsgewohnheiten steht.
Zumindest den jetzigen.
Steht ihrer beruflichen Tätigkeit aber vollends entspricht. Er nickte, um seine Behauptung zu unterstreichen. Außerdem hat er erzählt, dass Robertson Leahs Beichtvater war.
»Hoppla, jetzt wird's interessant. Dann wurde er vielleicht umgebracht, um ihn zum Schweigen zu bringen.«
»Immer langsam mit den jungen Pferden. Er hat auch F.A. betreut, logischerweise, denn er war faktisch ein Vater für sie. Und wir wissen nicht, wie viel sie ihm selbst dann noch anvertraut hat, als sie bereits dieser Gemeinschaft angehörte.«
»Ja, schon klar.«
Jody war nicht überzeugt. Merkwürdigerweise hat Leah dieses Beichtverhältnis beibehalten, obwohl sie Abneigung gegen Robertson empfand, seit er nach dem Verlassen der Uni erst Kirchenrichter geworden war und anschließend ihren Antrag abgelehnt hatte.
Treue oder Berechnung?
Vielleicht noch etwas ganz anderes.
»TJ, mir brummt der Schädel, mach mal eine Pause«, fuhr Jody auf.
Dann nahm sie sich erst mal eine Tasse Tee.
Deshalb hörte sie auch nur gedämpft, aber dennoch deutlich, den Kommentar ihres Kollegen, als der sich von seiner Schrecksekunde erholt hatte und ein wenig wehmütig meinte: »Schade nur, dass so eine Beichte immer vom Beichtkind an den Beichtvater geht und niemals umgekehrt.« Dann hätte Robertson ihr bestimmt gesagt, wie leid es ihm tat und dass er versuchen wollte, ihr zu helfen. So wie wir ihn aus Erzählungen kennenlernen durften, war er nämlich genau so ein Mensch. T empfand es als große Ehre, dass Kane persönlich ihr Massagen verabreichte, um sie zu entspannen. Es wäre ihr unangenehm gewesen, hätte sie gewusst, dass Kane seinerseits es als eine Ehre betrachtete, die Mutter seines Enkels massieren zu dürfen. Er freute sich, ihr ein bisschen Lockerung verschaffen zu können. Tatsächlich war ihre in den Wochen vor der Schwangerschaft gewohnte Gelassenheit inzwischen zurückgekehrt, und die Ungewissheit bezüglich des Geburtstermins verpackte sie geschickt in einem Kalender aus kleinen Kartons, der für fast jeden Tag der kommenden Wochen ein kleines Geschenk enthielt. Der Tag, an dem sie abends kein Geschenk aus dem Kalender ziehen konnte, würde der Tag sein, an dem sie sich ein wesentlich wertvolleres Geschenk machte. T lächelte, als sie sich diese Tatsache erneut ins Gedächtnis rief. Kane sah auf. »Nichts Besonderes«, wiegelte sie ab, und in der Tat konnten die Aufregung und die dahinter verborgene, momentan minimale Furcht, sie könne bei dieser großen Aufgabe versagen, ihre neu zurückgewonnene Gelassenheit nicht ernsthaft gefährden. In aller Ruhe schnitt und raspelte sie diejenigen Kräuter, Pilze und Rinden, die ihr und dem Baby nicht durch Berührung gefährlich werden konnten, und fühlte sich wieder einmal an genau dem richtigen Ort zu exakt der richtigen Zeit. Die geheimnisvoll düstere Atmosphäre, die durch das dunkle Holz des Podestes im Zwielicht des Nachmittags entstand, beruhigte sie zusätzlich, und erst Kanes Ansprache rief sie wieder in die Gegenwart zurück. Sie sah auf, und in seinem Blick las sie, dass er etwas Besonderes sagen wollte. Etwas, das mit ihrer besonderen Rolle in der Weitergabe der Familientradition zu tun haben mochte, aber genauso gut auch mit ihr als Person, denn ihr galten seine warmen Worte. Wie genau er es ihr anvertraute, blieb unter ihnen beiden allein. Aber abends, als Peter sie abholte, verriet sie ihm, dass Kane angekündigt hatte, er würde ihr seine geheimsten Rezepturen überantworten. Das war eine große Ehre, und T war entschlossen, dem Anspruch, der dadurch an sie gerichtet wurde, in jeder Hinsicht zu entsprechen. Und im Gegensatz zu den kleinschrittigen Lebensplananweisungen in der Gemeinschaft, die sie immer überfordert hatten, fühlte sie sich diesmal zum ersten Mal der Aufgabe gewachsen. Aus diesem Gefühl schöpfte sie ungeheure Kraft. Sie konnte nicht ahnen, wie nötig sie diese Gelassenheit und Kraft in allernächster Zukunft brauchen sollte. Seitdem ihr der entscheidende Hinweis und das fehlende Stückchen Informationen zugetragen worden waren, hatte F.A. mit aller ihr zur Verfügung stehenden Akribie ihren Plan ausgearbeitet, und sie war fest entschlossen, jemanden anzuklagen. Und zwar auf der Party, zu der sie alle ihr bekannten relevanten Beteiligten eingeladen hatte. Das Motiv war deutlich geworden, und auch die Fähigkeit, ohne Feuerwaffen zu töten, hatte sich nachweisen lassen. Gelegenheit war sowieso genug gewesen. Allerdings hätte F.A. sich nicht träumen lassen, dass ausgerechnet Patrick McDermott sie aufsuchen würde, um sie zurechtzuweisen. Sie war sich keiner Schuld bewusst, zumindest keiner ihm gegenüber, sondern der Person gegenüber, die die Priester auf dem Gewissen hatte. Aber Paddy stand vor ihr, völlig gitarrefrei, nicht in seiner Rolle als Musiker, nicht als Mathematiker. Es würde ein schnörkelloses Gespräch über nackte Fakten werden, bei dem er die Folie der Freude an gedanklicher Arbeit, die ihn mit ihr verband, kurzfristig entfernt hatte, vermutlich um sie besser zu erreichen. Sie hoffte nur, er tat das, um sie zu beschützen und nicht, um sie zu überführen. Die Art, wie er jetzt einige Schritte auf sie zuging, gefiel ihr jedenfalls gar nicht. »Du hast es also herausgefunden«, sagte Patrick McDermott schlicht und hielt die Einladungskarte in die Höhe. »Was?« fragte F.A. scheinbar unschuldig. »Wer die Priester umgebracht hat?« »Alle drei.« »Ja«, sagte sie und nickte, um ihre Behauptung zu bekräftigen. »Schön«, kommentierte Paddy und nickte seinerseits. »Bei dir habe ich damit gerechnet.« Ein Weilchen starrte er im Partyraum des Gemeindehauses vor sich hin, und es bereitete der Tochter der Haushälterin trotz ihrer Anspannung ein diebisches Vergnügen, dass ein anerkennender Blick in aller Stille zugab, dass sein Gegenüber tatsächlich eine piekfeine Party auszurichten gedachte. geradezu kultiviert«, bemerkte McDermott mit einem Hauch Arroganz in der Stimme. »Ich hoffe, du hast auch diesen Snipkowitsch eingeladen.«
»Johnny, warum?«
»Moment, Vorname. Kennst du ihn etwa persönlich?«
F.L. grinste suffisant. Paddys Reaktion auf ihre Rückfrage konfrontierte sie mit der verblüffenden Tatsache, dass es ihr zum ersten Mal, seit sie einander kannten, gelungen war, ihn zu überraschen.
»Betriebsgeheimnis«, konterte sie. »Lad ihn in jedem Fall mit ein«, riet Paddy eindringlich und nahm sich einen Tee.
»Schon geschehen, aber wieso hältst du das für so wichtig?«, fragte die Tochter der Haushälterin misstrauisch. Aber der Mathematiker winkte ab.
Paddy war durchaus nicht der Meinung, dass F.A. in diesem Stadium in der Lage sein würde zu verstehen, weshalb er seinerseits eine Finte zu legen gedachte, um sowohl F.A. selbst als auch den Mörder in Schutz zu nehmen. Denn, und darin glaubte er sich wiederum mit T. einig zu sein, Patrick McDermott war sicher, dass der Täter in diesem Fall ebenso stark Opfer wie Ursache war und etwas Besseres verdient hatte als den elektrischen Stuhl. Der Gedanke, eine Mörderin laufen zu lassen, war ihm zuwider. Aber sich seinerseits an ihr schuldig zu machen und noch mehr Unrecht in die Welt zu bringen, widerstrebte ihm noch stärker. Und etwas, worin er absolut kein Vertrauen hatte, war die Wahrscheinlichkeit, auf einen Richter zu stoßen, der genug Empathie und Selbstbewusstsein besaß, um die Gesetze des Landes zu umgehen und die Strafe milde ausfallen zu lassen. Gnade, dachte er, ist wohl eine Angelegenheit des Himmels. Und dann lächelte er, als Tees Stimme durch seine Gedanken flimmerte. Eine Angelegenheit des Himmels, ja. Aber wirkt er denn nicht auch auf der Erde? Immerhin hat er sie doch erschaffen.
T. Richtig. Da war noch was.
F.A., sag mal, glaubst du, dass Peter T. wirklich liebt?
Hä? Sie ist schwanger von ihm.
Paddy grinste und schwieg. Sie nickte.
Okay, vielleicht hat das an sich nicht sonderlich viel zu sagen, aber in diesem Fall schon. Ich glaube, dass er sie liebt.
Nun, soweit ich weiß, sind sie in einer Extremsituation zusammengekommen.
Ja, beim zweiten Mal jedenfalls.
Und solche Beziehungen halten üblicherweise nicht besonders lange.
McDermott, halt dich da raus. Du solltest mehr als jeder andere wissen, dass Beziehungen sich nur bedingt an Regeln halten. Höchstens formal philosophisch.
Paddy lachte.
War ein Versuch.
Ich denke, begann F.A. erneut und setzte einen altklugen Gesichtsausdruck auf, dass du eigentlich etwas völlig anderes wissen wolltest.
Wieso? Was denn?
Frag's andersrum.
Paddy lächelte verschmitzt.
Was denn, wieso?
F.A. gab es auf. Daneben nicht.
Aber damit hatte sie die Rechnung ohne Paddy McDermott gemacht.
Übrigens mal was ganz anderes.
F.A., glaubst du, dass T. Peter wirklich liebt?
Na endlich.
Wie bitte?
Hm? Nichts.
Sag schon, was du denkst.
Sagen wir, sie hat in der Nacht eine Menge Oxytocin produziert.
Was sie demnächst ja auch wieder tun wird.
Ach was, etwa mit dir?
Paddy grinste. Offensichtlich gab es doch einige Informationen, die F.A. in Sachen Chemie entgangen waren.
Sagen wir, übernahm er ihren Wortlaut, dass es sich dabei nicht nur um ein Hormon handelt, das Bindungen schafft.
Oder noch besser sagen wir, dass es nicht nur eines ist, das Bindungen zu Männern schafft, sondern auch zu Kindern.
Jetzt lachte F.A.
Ach so.
Paddy allerdings war das Lachen beim Gedanken daran, dass der Botenstoff durch regelmäßige taktile Stimulanz der Haut ausgeschüttet wurde, vergangen. Der Gedanke, dass ein anderer Mann die Frau seines Lebens streichelte, tat dem scheinbar so hochmütigen Wissenschaftler weh. Auch F.A. wurde schnell wieder ruhiger, denn sie dachte daran, dass sie mit T. wegen Peter und Michael geflaxt hatte, wie es Backfische zu tun pflegten. Dann allerdings kam eine düsterere Note in ihre Überlegungen, denn ihr wurde plötzlich wieder bewusst, dass sowohl Kermit als auch TJ, dienstlich, wegen des Mordverdachtes, nicht hinter Lia her waren, sondern hinter ihr, F.A. Grallover. Dabei beherrschte sie keinerlei Kampfkünste und sie hatte auch niemanden beauftragt. Nur wollte ihr einfach kein Weg einfallen, wie sie das beweisen konnte. Jetzt hoffte sie einfach darauf, dass Lia gestehen oder sich zumindest verraten würde, wenn das Gespräch in entsprechenden Bahnen verlief.
Monatelang hatte die Pastoralreferentin Zeit gehabt, sich zu stellen. Dazu war sie offensichtlich nicht bereit. Aber in Sachen Gesprächsführung war F.A. der geschulten Pädagogin überlegen. Das war trotz aller beruflichen Erfahrung der Älteren nicht von der Hand zu weisen. Es würde schwierig werden, aber F.A. war überzeugt davon, dass es funktionieren konnte. Vorausgesetzt natürlich, McDermott funkte nicht dazwischen. Die Art, wie er nur einen Meter neben ihr stand und sein Körper den Weg zur Tür verstellte, schmeckte ihr jedenfalls überhaupt nicht. T, Peter und Kane machten sich am Abend der von F.A. ausgerichteten Feier gemeinsam auf den Weg zum Pfarrhaus, und zwar zu Fuß. »Noch klinge ich nicht wie eine Dampfwalze, wenn ich mich bewege, das will ich ausnutzen«, witzelte T und entlockte Kane ein Lächeln, als sie eine Sekunde später seinen Zopf ebenso kokett über seine Schulter legte wie ihren eigenen über ihre. Nähe und Körperkontakt oder geistige Nähe und Kontakt des Körpers zur Erde und zur Natur, das war Nahrung für alle Lebewesen, das hielt die 10.000 Dinge beisammen, beieinander. Wie viele Menschen dort draußen, vielleicht sogar direkte Nachbarn in Chinatown, mussten dieses Gefühl entbehren? Und sie hatte gerade so übermäßig viel davon. Vielleicht bot sich die Möglichkeit, etwas von dieser Empfindung noch heute Abend an jemanden weiterzugeben. Diese Liebe, das war es, das fühlte sie stärker denn je. Und hätte sie gewusst, dass am selben Abend jemand ihrer Liebe mehr als irgendjemand sonst bedürfen würde, so hätte sie versucht, sie noch mehr zu vergrößern und noch stärker zu spüren. Zärtlich strich sie mit der Hand über ihren Bauch und erntete prompt einen Fußtritt dagegen. Als sie das Pfarrhaus erreichten, nahm T zum ersten Mal den Stilmix wahr, der das Gebäude in ihren Augen schon immer zu etwas Besonderem gemacht hatte. Zu einem Ort der Stille und der Geborgenheit. Ein Steinhaus im europäischen Stil, aber mit chinesischen Schmuckelementen und einer Terrasse, die der Gast durch ein kleines Pagodentor mit hochgebogenen Giebeln betrat. Auch die Tür, auf die man einen gewundenen Steinweg entlang dann zukam, war eher asiatisch denn westlich gehalten. Soweit möglich hatte man sich an die Regeln des Feng Shui gehalten. Allerdings war das der Toleranz des vorigen Bischofs zu verdanken und sicher nicht auf eine interne Strategie der Kirche zurückzuführen. Vor der Eingangstür blieb sie stehen und Peter betätigte den Klingelknopf. »Ich hätte den Klopfer benutzt«, gestand T. »Ich hätte einfach gewartet«, sagte Kane. Keine 50 Schritte jenseits des Torbogens kamen in diesem Augenblick Patrick McDermott und Leah Kramer die Straße herauf und sahen zu den Dreien hinüber. Leah kicherte hysterisch. »Total peinlich. Er ist Polizist. Was will er mit Tradition?« »Wenn du mich fragst, Peter sieht dämlich aus vor der klassischen Tür.« Mit diesen Worten zog sie Paddy in einen schnelleren Tritt. »Und T macht wieder einen auf Kind. Wart's ab, gleich zuppelt sie in Peters Haaren rum, genauso wie sein Vater es immer getan hat. Bemitleidenswert.« Der Musiker in Paddy wollte etwas erwidern, aber der Mathematiker in ihm hielt ihn zurück. Zärtlichkeit und Körperkontakt waren Dinge, die Leah dringend benötigte. Und es war sie, die des Mitgefühls bedurfte. Vermutlich war ihr selbst das sogar klar. Drinnen hatte F.A. mit Hilfe ihrer Mutter alles geradezu perfekt hergerichtet. Sie war nicht umsonst die Tochter der Haushälterin. An den Wänden des großen Esszimmers standen Tische mit den verschiedensten Leckereien östlicher wie westlicher Provenienz. Sie hatte sich sogar an die für sie neue indische Küche herangetraut und Köstlichkeiten gezaubert, die herzustellen sie ohne diese Feier niemals gewagt hätte. In der Fensterecke stand, etwas von den anderen Ablageflächen entfernt, der riesige Tisch aus der Küche. Derjenige, unter dessen Platte Robertson die Mitteilung an T versteckt hatte, die sie letztlich in das Gewölbe unter dem Klosterkeller geführt hatte, wo die Tochter der Haushälterin Ethelthorpes Vermutung las, dass Leah die Täterin sein müsse. Eigentlich war auch diese Nachricht für T bestimmt gewesen. Und jetzt, wo F.A. sicher war, dass der Pfarrer der Studentengemeinde mit seiner Schlussfolgerung richtig gelegen hatte, ließ Paddy sich nicht von der Ansicht abbringen, dass der Grund dafür darin lag, dass T. Leah sicherlich nicht der Todesstrafe übereignen würde. Aber was wusste der schon? Es war doch wohl kaum ein Zufall, dass sie selbst die ganze Zeit über davon überzeugt gewesen war, tatsächlich nicht wahrgenommen zu haben, was auf dem Zettel stand. Bis sie sich dann im Halbschlaf an das eine entscheidende Wort erinnerte, das ihre Augen auf dem Weg zum Buch überflogen hatten. Nein, Paddy hatte wirklich keine Ahnung. Und sie, F.A., würde Leah überführen. Und zwar heute Nacht. Zufrieden blickte sie sich im Raum um. Fast alle, die sie eingeladen hatte, waren erschienen. Nur der Novizin und Schwester Susanna war das aus internen Gründen versagt geblieben. Praktisch die gesamte ihr bekannte Belegschaft des 101. war gekommen, dazu Kane, Ming Lee, der Ehrwürdige und T, sowie Leah, außerdem McDermott und natürlich Johnny Snipkowitsch, und zwar in Begleitung der Ärztin, die ihn zuletzt psychiatrisch betreut hatte. Selbst Myers Neffe, mit dem sie im Gefängnis gesprochen hatte, schickte einen weiteren Myers als Abordnung. Es versprach, eine interessante Feier zu werden. TJ stand mit einem Fruchtcocktail irritiert in der Gegend herum und kam sich dämlich vor. Sein Instinkt hatte ihm geraten, sich genauer umzusehen, und seine Nase war immer wieder in Richtung der Gastgeberin marschiert, ohne dass er hätte sagen können, was genau er suchte oder was ihn so beunruhigte. Nichtsdestotrotz hatte er sich T und Kermit anvertraut, wobei letzterer ihn ausgelacht hatte. Detective Kincaid schaltete dennoch vom Anbiederungs- in den Beobachtungsmodus. Er hatte diese beiden Seiten mehr oder weniger gleichberechtigt in sich. Allerdings war ihm das Letztere wesentlich lieber, denn es verletzte ihn selbst nicht immer wieder. Deshalb entging ihm auch nicht, dass F.A. mehrmals erfolglos versuchte, sich Leah zu nähern. Erfolglos deswegen, weil jedes Mal kurz vorher McDermott einschritt und sie äußerst charmant zu einem Drink oder einem Tänzchen aufforderte. Da dem Klavierkorb nicht deutlich wurde, was ablief, ließ er seine Gedanken wie seinen Blick wahllos durch die Gegend schweifen. T dankte offensichtlich einer wild abwinkenden Mrs. Gralova für die Einladung, während Peter, offensichtlich schwer verliebt, von hinten ihren Bauch umarmte, was Mrs. Gralova zum Lachen brachte. Soweit war also alles normal. Nur dass dann plötzlich schräg hinter den dreien McDermott auftauchte, der sich Snipkowitsch zur Brust nahm. TJ spürte, dass seine Mundwinkel sich anspannten. Was lief da ab? Patrick McDermott war bereit, alles zu versuchen, um F.A. davon abzuhalten, Leah am Abend der Party bloßzustellen. Dabei war ihm niemals der Gedanke gekommen, die Pastoralreferentin seinerseits mit ihrer Schuld zu konfrontieren. T's Freundin musste die Täterin sein, dessen war er seit langer Zeit sicher, und das genügte ihm. Heute aber schien es ihm unmöglich, ohne Hilfe den ganzen Abend darauf zu achten, was F.A. anzustellen gedachte. Das Mädchen war gefährlich, für Leah zumindest, und Paddy nahm die Herausforderung an, den Beschützer zu spielen. Er machte sich auf den Weg, die Tochter der Haushälterin immer im Augenwinkel, um Johnny einzuweihen. Der hatte von all dem offensichtlich keine Ahnung und würde vermutlich aus allen Wolken fallen. Sein psychischer Zustand konnte noch immer unberechenbar sein, deshalb musste das mit äußerster Vorsicht geschehen. Zumindest ging Paddy weit umsichtiger vor, als er es bei F.A., Leah oder T. getan hätte. TJ war wütend, weil er nicht mitbekam, was McDermott und Snipkowitsch besprachen. Missmutig stapfte er so unauffällig wie möglich näher an die beiden heran und ärgerte sich darüber, dass er nicht eher misstrauisch geworden und nicht bereits bei Erhalt der Einladung auf den Gedanken gekommen war, sich von Sergeant Blake eine Abhörwanze geben zu lassen. Mittlerweile war auch T aufmerksam geworden, und zwar auf TJs merkwürdiges Verhalten. Sie ging auf den Rothaarigen zu, an die entfernte Schmalseite des Raumes. Dadurch entging ihr, was sich hinter ihr tat. Gleichzeitig bemerkte Peter, der an der Küchentür stand und sehr wohl sehen konnte, was im Rest des Esszimmers vor sich ging, dass F.A. siegesgewiss auf dem Weg in die Raummitte war und sich offenbar anschickte, eine Rede zu halten. Allerdings war er nicht der Einzige, dem das auffiel. Am Buffet stand Paddy nach wie vor neben Johnny Snipkowitsch und sah seine einzige Chance darin, ihn jetzt mit der Wahrheit zu konfrontieren, und zwar ungeschminkt. Der Ex-Verlobte der Pastoralreferentin war trotz seiner scheinbaren Schwäche außer ihm selbst der Einzige, dem Paddy zutraute, Leah zu schützen und F.A. aufzuhalten. Oder wenn nicht aufzuhalten, so doch wenigstens dabei mitzuhelfen, sie unglaubwürdig erscheinen zu lassen. McDermott holte tief Luft und ging in direkte Konfrontation. Verehrte Gäste, liebe Anwesende! Früher oder später musste jeder im Raum F.A.'s laute, klare Stimme hören, die in bemüht sachlichem Ton auf sich aufmerksam machte. Der Grund, aus dem wir uns hier zusammengefunden haben, ist prinzipiell ein angenehmer, nämlich das Angebot von, die Möglichkeit zu und der Wunsch nach einem Abend in gelöster Atmosphäre mit freundlichen Menschen. Ich habe mir vorgenommen, die Unterhaltungsmöglichkeiten noch ein wenig zu erweitern, indem ich ein kleines Ratespiel organisiere. Deshalb bitte ich mehr oder weniger spontan folgende Personen auf die Bühne. Ryan und Gary Van Houtens, Pfarrer Michael Scalaney, Detective Kermit Griffin und als Vertreterin der Laien in der Kirche, Miss Leah Kramer. Die Tochter der Haushälterin wähnte sich sicher. Niemand schien Verdacht geschöpft zu haben. Alle hielten das, was hier geschah, für ein Spiel. Wenn die Polizei den vielen Hinweisen auf Leahs Täterschaft nicht folgte, musste eben sie selbst tätig werden. Vielleicht konnte ihr Handeln für das Recht die noch immer nagenden Gewissensbisse ein wenig lindern, die sie seit ihrem Austritt aus der Gemeinschaft quälten. Noch immer schien es ihr, als habe sie einen Fehler gemacht, als sie den streng religiösen Weg verließ. Erst langsam, viel zu langsam, gewann die dank Tee gewonnene Erkenntnis, dass der Himmel sie noch liebte, die Oberhand. Und ein entschiedenes Eintreten für die Ordnung im Staat konnte diesen Vorgang möglicherweise beschleunigen. Hätte die junge Frau in diesem Moment McDermotts Gedanken lesen können, wäre ihre Gelassenheit an ihre Grenzen gestoßen, denn dem Mathematiker war eines klar geworden. Was immer F.A. ersonnen haben mochte, es war nicht dazu angetan, Leah zu erschrecken. Wie die anderen Angesprochenen betrat sie arglos die Bühne und lief auf die Falle zu. Von F.A. unbemerkt beschloss Paddy zu handeln. Die dritte Frage ging ans Eingemachte. Nach einigem Vorgeplänkel, das die Tatsache zum Inhalt hatte, dass ein Großteil der Anwesenden in irgendeiner Weise mit der Kirche zu tun hatte, und diversen Fragen zur bundesstaatlichen und diözesanen Struktur, ließ F.A. die Rede auf Ethelthorpe kommen. Als Pfarrer der Studentengemeinde war er der unverfänglichste und bekannteste der drei ermordeten Priester. F.A. beobachtete gespannt Leahs Gesichtszüge, konnte aber in ihrem Gegenüber lediglich dieselbe Neugier lesen, die sie selbst antrieb. Ein scharfer Zweifel durchfuhr sie. Hatte sie sich getäuscht? War Leah unschuldig? Und was hatte Paddy vor? Weshalb tuschelte er so eindringlich mit Johnny und nickte dabei gelegentlich in ihre Richtung? Das konnte gefährlich werden. Immerhin war er der Einzige, der wusste, dass sie wusste... Nächste Frage. Wie viele Bücher über kanonisches Recht befanden sich auf dem Nachttisch von Professor Robertson am Tag, bevor... Eine Sekunde später war der Tochter der Haushälterin klar, weshalb Paddy so handelte. Und anscheinend nicht nur ihr. Auch Johnny wirkte auf sie, als hätte er begriffen. Er starrte den Iren mit weit aufgerissenen Augen an. Offensichtlich hatte McDermott ihm von seinem Verdacht Leah gegenüber erzählt und dann auf die Bühne gewiesen, um zu verdeutlichen, in welch unmittelbarer Entdeckungsgefahr sie sich befand. Aber Johnny reagierte offenbar nicht wunschgemäß, denn der Mathematiker stieß ihn ungeduldig an. So wie F.A. es sich zurechtgelegt hatte, wollte Paddy Leahs Ex-Geliebten dazu bringen, im Falle einer direkten Anschuldigung die Schuld auf sich zu nehmen, weil dann von Seiten der Polizei nachgewiesen werden konnte, dass Johnny keine Möglichkeit dazu gehabt hatte. In jedem Fall hätte er mildernde Umstände bekommen und wäre nicht zum Tode verurteilt worden. F.A. schluckte. Möglicherweise war das tatsächlich die günstigste Lösung. Immerhin hatte Leah sich danach niemals wieder etwas zu Schulden kommen lassen. Jedenfalls kein Kapitalverbrechen. Der Brand auf dem Revier konnte allerdings gut auf ihr Konto gehen. Trotz der starken Neuroleptika, mit denen er nach wie vor behandelt werden musste, war Johnny Snipkowitsch überdeutlich, wie erdrückend die Indizienlast war, die McDermott auf seine Ex-Verlobte häufte. Er begriff auf einer äußerst wachen Ebene seines gelähmten Bewusstseins, was ihr drohte, wenn diese Wahrheit ans Licht kam. Und dieses Wissen drückte sein Inneres gegen eine Wand. Ohne selbst zu begreifen, was er tat oder welche Motive dem zugrunde lagen, schrie er unkontrolliert: »Nein, das darf nicht sein! Ich bin es gewesen, ich ganz allein! Niemand anders hat sich schuldig gemacht! Ich habe die Priester getötet! Nehmt mich mit!« Mit diesen Worten stolperte er an der verblüfften Gruppe der Mitspieler vorbei nach draußen.
»Das war ja alles noch viel besser als geplant.« Patrick McDermott war begeistert. Er liebte es, wenn die Dinge wunschgemäß verliefen, auch wenn er nicht damit gerechnet hatte, dass der Plan, den er zu diesem Zweck erdacht hatte, jetzt schon vollständig zur Ausführung kommen würde. Es wäre ihm lieber gewesen, wenn die Tochter der Haushälterin ihre Anschuldigung explizit hätte vorbringen können. Mit Ausnahme der Pastoralreferentin und seiner selbst, vielleicht noch dem undurchsichtigen Apotheker, mussten nun die meisten Anwesenden zumindest in Betracht ziehen, Snipkowitsch sei in irgendeiner Weise an den Morden beteiligt. Und was das Beste war,
Lia konnte sich in Sicherheit wiegen, denn Johnny hatte gestanden. Nur, wo steckte sie? Aufmerksam ließ McDermott seinen Analytikerblick durch den Raum schweifen. Alle Anwesenden wirkten einen Moment lang paralysiert. Schließlich erhob sich Kermit Griffin von seinem Stuhl und verließ den Raum. Für die übrigen Menschen im Raum musste eindeutig sein, dass er Johnny verhaften und zu einem Verhör mitnehmen würde. Zu Paddys Verblüffung kannte Johnnys Psychiaterin den Namen des Mathematikers. Mit der Lautstärke einer Trompete gröhlte sie »McDermott«, warf, wie er später erfuhr, einen wütenden Blick ins Nirgendwo, weil derjenige, dem diese Rüge offenbar gelten sollte, ihr von jenseits einer geschlossenen Tür her lauschte, wovon sie keine Ahnung haben konnte, und rauschte dann hinaus, um ihrem Patienten beizustehen. T, die nach Johnnys unerwarteter Aussage nachdenklich von einem zum anderen sah, hatte bemerkt, dass McDermott Kane in die Küche des Pfarrhauses gelotst hatte und fragte sich, ob Paddy ihrem Lehrmeister soeben offenbarte, wer in seinen Augen die wirkliche Täterin war. Vermutlich, dachte sie, gestand er gerade, dass er Lia hatte schützen wollen und dass er an Johnnys Zusammenbruch schuld war, was sicher nicht in seiner Absicht gelegen hatte. Zumindest wollte sie das nicht glauben. Aber sämtliche derartigen Überlegungen wurden von der bedrückenden Gewissheit überlagert, dass Lia sich nicht mehr im Raum befand. Durch das große Fenster gegenüber der Küchentür konnte T sehen, wie Kermit und die Psychiaterin neben dem Sportwagen des Detectives standen und mit vereinten Kräften versuchten, Johnny zu beruhigen. Nur die Pastoralreferentin war nirgends zu sehen. Die Tür zur Küche öffnete sich, Paddy und Kane traten heraus, aber auch dort fand sich keine Spur von Lia. Wo immer sie auch war, irgendetwas hatte ihr zu denken gegeben, und das versetzte T in einen Zustand diffuser Panik. War Lia die Täterin? Noch mehr allerdings beunruhigte es die Schülerin des Shaolin, dass Kane plötzlich ihren Arm ergriff. Unwillkürlich zuckte sie zurück. »Was ist los?«, fragte sie atemlos. Paddy antwortete an Kanes Stelle. »Johnny war es nicht, sondern jemand anderes. Dir wird nicht gefallen, um wen es sich handelt, aber früher oder später musst du es doch erfahren.« Er machte eine äußerst wirkungsvolle Pause. T begriff, dass Paddy Kane tatsächlich in sein Wissen eingeweiht hatte, und sie fragte sich, weshalb er das getan haben mochte. Vermutlich schoss es durch ihren Kopf, vermutlich deshalb, weil Kane ebenso wenig wie er ein Interesse daran hatte, dass dieser jemand ins Gefängnis kam. Kane würde es nicht verhindern, aber es handelte sich dabei um eine rein äußerliche Angelegenheit, auf die es nur äußerst begrenzt ankam. Unruhig trat sie von einem Fuß auf den anderen, soweit ihre Schwangerschaft das zuließ. Peter, der alle drei beobachtet haben musste, wurde es zu bunt. Er griff Paddy am Schlafittchen und brüllte, »Sagen Sie endlich, was Sie wissen, Sie Zirkusclown!« Erstaunlich ruhig entwand der Ire den Kragen seines Hemdes dem Griff des Polizisten. Dann erwiderte er, »Das hatte ich auch vor. Ihr Vater weiß es bereits.« Peter sah Kane in die Augen und erschrak, als spüre er, an wen sein Vater dachte. »Lia«, flüsterte er, und Paddy nickte. Das rief auch F.A. auf den Plan, die alles gehört zu haben schien. Peter ließ den Kopf hängen und seufzte. T wurde kreidebleich. »Bist du sicher?«, fragte sie, während ihre Stimme drohte, sie im Stich zu lassen. Aber auch ohne McDermotts erneutes Nicken kannte sie die Antwort. Es war, als hätte sie selbst es seit langem geahnt. Lia war immer ein wenig extrem in allem gewesen, was sie tat. Aber in letzter Zeit war eine unbestimmte Hektik dazugekommen, die durchaus von nicht bewältigter, echter Schuld herrühren mochte. »Hast du Beweise?«, erkundigte sie sich, und Paddy legte seine Indizienkette dar. 3 Minuten später unterbrach ihn F.A. panisch, weil ihr offensichtlich etwas extrem Wichtiges eingefallen war. »Ich denke, ihr solltet etwas erfahren. Vorhin habe ich es nicht wirklich ernst genommen. Ich war wohl einfach nicht aufnahmefähig genug. Aber als Johnny zur Vordertür unterwegs war, ist Lia über den Flur zur Terrassentür hinausgegangen und ich bin ihr in gebührendem Abstand gefolgt, weil ich nicht eine Sekunde lang auf Johnny hereingefallen bin. Wenn ihr mich fragt, hat ihn das Erlebnis wieder an den Rand einer Psychose gebracht. Hoffentlich fängt er sich wieder. Jedenfalls hat Lia dabei einige unschöne Äußerungen von sich gegeben, und eine davon war, wenn ich T erwische, dann bringe ich sie um.« Inmitten des allgemeinen Getuschels ringsum wurde es still.
Diejenigen, die den soeben ausgesprochenen Satz vernommen hatten, überlegten eine Millisekunde lang, ob F.A. T. oder die gesagt hatte, kamen dann zu dem Schluss, dass Lia von ihrer Freundin gesprochen hatte, und setzten anschließend ihr Schweigen fort, um einen Grund für diese merkwürdige, bedrohliche Äußerung zu suchen. Niemand fand einen. Kane, der neben Peter und T. gestanden hatte, drehte sich wortlos von den beiden weg. Peter, der T. im Arm hielt, umfasste sie fester und sagte, »Paps, geh mit T. in deine Apotheke und pass auf sie auf. Lass sie auf keinen Fall wieder weggehen, vor allem nicht ins Chandlers. Da würde Lia sie zuerst suchen.« »TJ passt auf F.A. auf, sie ist vermutlich noch nicht völlig aus der Schusslinie.« »Doch, junge Lady, keine Widerrede. Ich fordere Verstärkung an und fahre in Lias Wohnung. Selbst wenn es ihr gelungen sein sollte, Informationen über unsere Ermittlungen zu bekommen, glaubt sie immer noch, wir wären hinter F.A. oder Johnny her, nicht hinter ihr. Das heißt, sie hält sich nach wie vor für unverdächtig. Vermutlich lässt sie mich sogar freiwillig hinein.« Kane wandte sich seiner Schülerin zu und ergriff wieder ihren Arm. Diesmal, um sie zum Ausgang hinauszuführen. Und diesmal protestierte T nicht. Als der Shaolin und die zukünftige Mutter seines Enkels die Apotheke betraten, stand das stromernde Kätzchen mitten im Raum und maunzte herzerweichend. Kane lachte. »Hallo«, sagte er und kraulte das pechschwarze Fellknäuel hinter den Ohren. T brachte Futterbehälter herbei, einen mit Wasser und den anderen mit Fisch gefüllt. Kane lachte wieder. »Wunderbar«, sagte er und legte kurz seine Hand auf die Schulter seiner Schülerin. »Schön, dass du bei uns bist.« Er ließ offen, ob er damit die Freundin seines Sohnes, die stromernde Katze oder beide gemeint hatte. Die Katze hatte ihre Mahlzeit beinahe beendet, als sich plötzlich ihre Schnurrhaare sträubten und sie zwischen den Hopfenranken hinter der offenstehenden Terrassentür verschwand. Kanes Nase zuckte. Sein Arm bewegte sich instinktiv auf T zu und schob sie zurück in Richtung des Podestes, vor dem der große Lacktisch stand. Im Türrahmen erschien ein Schatten. »Runter!« schrie Kane. T gehorchte, blieb aber mit gestrecktem Rücken auf den Knien, um den Ankömmling sehen zu können, der Kane derartig in Aufregung versetzte. Es war Lia. Die Pastoralreferentin trat durch den Türsturz und griff sofort an. Kane lenkte ihre Kraft zunächst schlicht von sich weg und T wusste, dass er das tat, damit sie sich beruhigen konnte, aber sie ging augenblicklich wieder in die Konfrontation. Der Shaolin setzte einen gezielten Highkick, aber Lia blockte ihn mit der unheimlichen Konzentration der Verzweiflung ab und fixierte ihren Gegner wie ein Raubtier seine Beute. »Gib sie heraus«, stieß sie hervor. »Was soll ich herausgeben?«, fragte Kane. »Mich«, sagte T. Vorsichtig kroch sie unter dem Tisch hervor und erhob sich. »Oh«, spuckte Lia, »da haben wir die Verräterin.« »Bleib unten«, befahl Kane. Er und Lia bewegten sich jetzt forschend im Kreis umeinander herum. »Ich muss es tun«, sagte T schlicht. »Sie will es so.« »Lia, was soll das heißen, Verräterin?« In Lias Augen glomm unendliche Verzweiflung auf, die ihrer Freundin fast das Herz zerriss. Die Ältere beantwortete die Frage nicht, sondern stieß nur noch einmal hervor, »Verräterin!« Damit stürzte sie auf T los und trat ihr, ehe sie reagieren konnte, direkt in den Bauch, kaum gebremst durch Kanes dazwischenfahrenden Arm. T krümmte sich, kämpfte gegen den sie durchdringenden Schmerz an und schlug Lia mit der Faust gegen das Brustbein. Gleichzeitig trat Kane mit dem Fuß gegen Lias ungedeckte Schulter. Lia wurde seitlich nach hinten geschleudert und blieb ohnmächtig am Boden liegen. T atmete schwer und sah Kane an. »Das war kein Geständnis«, sagte sie. »Ich weiß«, bestätigte er. »Komm, wir müssen uns um sie kümmern.« T erwartete fast, dass Lia Kane im Aufwachen schlagen würde, aber das tat sie nicht. Der abwesende Blick der am Boden liegenden füllte sich wieder mit Leben, aber ebenso auch mit abgrundtiefer Traurigkeit. Kane strich Lia über die Stirn. »Ich möchte etwas sagen«, flüsterte die Pastoralreferentin und wollte Kanes Hand abschütteln, die jedoch freundlich, aber bestimmt liegen blieb und, wie T aus Erfahrung wusste, langsam eine kühlende Beruhigung auf sie übertrug. In diesem Moment erschien Peter in der Tür, von Jody am Ellbogen zurückgehalten. »Ich habe mich versündigt«, sagte Lia, und T verspürte unendliches Mitleid mit ihr.
Ihre Stimme zitterte, aber es lag keine Spur von Weinen darin. Lia gestand und versuchte, ihrer Schuld ins Auge zu sehen, ohne sie zu rechtfertigen. »Ich habe die Priester getötet. Alle drei.« Es war ausgesprochen. Mehr war nicht notwendig. Tee spürte, dass Lia mehr sagen wollte, aber nicht konnte. Wohl, um sich nicht selbst zu rechtfertigen. Tee hatte Bauchschmerzen, aber das konnte warten. Wichtig war jetzt, dass Lia ihre Seele erleichtern durfte, bevor sie von der Polizei festgenommen wurde. »Warum hast du das getan?«, fragte sie. Lia erzählte, »Daniels hat mich erpresst. Ich wollte Johnny heiraten, ohne Rücksicht darauf, dass ich dann meine Lehrerlaubnis verlieren würde. Aber er hat die Kündigung verschwinden lassen und gedroht, wenn ich mit Johnny wegginge, würde er uns verfolgen und vernichten. Wir lachten, aber er hat...« Tee nahm wahr, dass Lia sprach, aber wie durch einen Nebel. Plötzlich war sie ganz bei sich. Die Welt schien sich zu verkleinern. Ihre Aufmerksamkeit war nur noch auf den eigenen Körper gerichtet. Sie verstand nicht, was vor sich ging. Sie wusste nur, sie hatte große Angst. Und das hat Johnny schließlich in den Wahnsinn getrieben. Tee hatte das Gefühl, zwischenzeitlich etwas nicht mitbekommen zu haben. Sie merkte, dass sie schwitzte und ihr Bauch war immer noch verkrampft. Auch ihr Rücken schmerzte. Sie musste sich dringend entspannen. Lias Stimme drang weiter an ihr Ohr, aber sie verstand die Worte nicht. Sie sah zu Peter hinüber und bemerkte, dass er sie besorgt beobachtete. »Sie lachten nur, und deshalb mussten auch Sie sterben«, stieß Lia hervor. Sie schrie sich jetzt ihre Not vom Hals, ohne jegliche Rücksicht. Tee stöhnte auf. Sie hatte das Gefühl, das Kind in ihrem Leib renne gegen irgendetwas an, um sich aus seiner Höhle zu befreien, deren Wände sich ringsherum zuzogen. »Kane«, keuchte sie, »mein Baby, hilf mir, sonst kommt es zur Welt.« Verzweifelt warf sie einen Blick zu ihrem Geliebten hinüber und seine Augen verrieten ihr, was er fühlte. Peter wusste nicht viel über Schwangerschaften, aber ihm war klar, dass selbst das zeitlich unberechenbare Drachenkind unter Umständen noch nicht alt genug war, um außerhalb des Mutterleibes zu überleben. Panik ergriff ihn, die er selbst nicht genau zu fassen bekam. Er legte seinen Arm um Tee und hörte wie durch einen Nebel, dass sein Vater sagte, »Bleib ruhig, atme ins untere Dantian, zu deinem Kind, ganz tief hinein. Ich gebe dir ein paar Kräuter.« Der Shaolin sah ohne Zweifel besorgt aus. Aus dem Augenwinkel sah der Polizist, dass Jody Lia Handschellen anlegte und ihr vorsichtig aufhalf. Er spürte Jodys Arm auf seiner Schulter und hörte, dass sie etwas zu ihm sagte, aber er wusste nicht, was. Er sah nur noch Tees tiefbraune, grün schimmernde Augen und die Liebe in ihrem Gesicht, und er fühlte schmerzhaft den Wunsch, Tees Wehen möchten aufhören und das Kind könnte überleben. Kane brachte Tee einige Kräuterpillen. »Wir versuchen es hiermit«, sagte er. »Hier, trink etwas warmes Wasser dazu.« Er ergriff ihr Handgelenk, um den Puls zu fühlen. Sie lächelte schwach. »Ich weiß schon«, sagte sie. Kane erwiderte ihr Lächeln. Offenbar hatte er erraten, an welche Kräuter sie dachte, aber er schien es für notwendig zu halten, ein besonders starkes Medikament zu verabreichen. Der Shaolin legte liebevoll seinen Arm auf ihre Schulter und sagte, »Es ist eine besondere Mischung, die ich selbst zusammengestellt habe. Aber sie wird schneller wirken, wenn du dich beruhigst.« Tee lächelte wieder, nahm die Kräuter und sank in Peters Arme zurück. Dann schloss sie die Augen und konzentrierte sich darauf, langsam und lebensspendend zu atmen. Für eine endlos lange Zeit veränderte sich nichts. In ihrem Bauch blieb es unruhig und ihr ganzer Körper schien sich zu verkrampfen. »Kane«, fragte sie, »kann Lias Tritt meinem Baby etwas angetan haben?« Kane legte die Hand auf ihren Bauch und versuchte, das Baby zu erspüren. »Das weiß ich noch nicht«, sagte er, »aber Tritte können Wehen auslösen.« Er tastete weiter, lange Zeit. Tee verzweifelte. »Ich will mein Baby behalten«, wisperte sie, »genau wie ich es schon das erste Mal gewollt habe. Die ganze Zeit über habe ich mich damals gefragt, ob ich eine gute Mutter sein kann, wenn ich den Vater nicht liebe. Und dann, als es geschehen war, als Daniels gestorben war, hatte ich große Angst, mein Kind zu verlieren.« Sie hielt inne.
Ich sagte mir, ich würde schon einen Mann finden, der in der Lage wäre, das Kind eines anderen zu lieben. Wenn ich selbst das schaffte, würde er es auch können. Sie redete für eine sehr, sehr lange Zeit weiter. Die übernächste Wehe war so stark, dass sie vor Panik zu weinen begann. Es gab nichts mehr zu sagen, es blieb nur noch äußerste Konzentration. Sie musste es schaffen, sich zu entspannen, das war ihr einziges Ziel. Inbrünstig schickte sie ein stilles Stoßgebet nach dem anderen zum Himmel. Schließlich fragte Kane, »Hast du noch Schmerzen?« T schloss die Augen und hörte in sich hinein. Seit geraumer Zeit hatte sie die Kontraktionen schon nicht mehr gespürt. Langsam begriff sie. »Danke«, flüsterte sie, und dann lauter zu Kane, »Danke sehr.« Kane nickte in seiner scheinbar schüchternen, ehrerbietigen Art mit dem Kopf und lächelte bescheiden zu seiner Schülerin hinüber, die in den Armen seines glücklich strahlenden Sohnes aufatmete. »Du hättest es auch allein vermocht.« »Du bist eine Heilerin«, sagte er. Sie lächelte. »Aber eine, die immer auch selbst eines Heilers bedarf«, sagte sie. »Wir alle brauchen einander«, sagte der Shaolin mit Nachdruck, »dann und wann.« T nickte. »Lia«, sagte sie in die Leere des Raumes hinein, »ich vergebe dir.« In den verbleibenden Tagen bis zur Geburt, während derer das Drachenkind seine Entwicklung noch einmal fühlbar beschleunigte, litt T unter Angstzuständen und Verwirrung, weil sie Mühe hatte, in der kurzen Zeit zu begreifen, was vor sich ging. Aber Kanes herzstärkende Kräutermischung half, sie aufzufangen. So bekam sie die Möglichkeit, ihren Ängsten ins Gesicht zu sehen und sie zu verstehen. Ming Li scharwenzelte mit fliegenden Rockschößen um sie herum und verglich ihre Stimme permanent mit der diverser Singvögel, abhängig von ihrer jeweiligen Tagesform. F.A. dichtete beinahe täglich neue Strophen für das Drachenkind, dem sie sich verbunden fühlte, und Peter und T. dachten ernsthaft darüber nach, sie zur Patin des kleinen Mädchens zu ernennen. Gelassenes Glück zog ein und ließ die Tage ruhig dahinfließen, wie Wasser, das seinem eigenen Lauf folgen darf. Wann immer Paddy sich in der Apotheke sehen ließ, bezeugte Kane ihm Hochachtung, was T. mit einem warmen Hochgefühl erfüllte. Allerdings war inzwischen absehbar, dass Paddys Arbeit für den Sender und die Universität zu Ende ging und er wieder nach Irland zurückgehen musste. Und er würde gehen, das war ihr klar. Er stand nicht mehr unter Verdacht und es hielt ihn nichts hier, während ihn eine Menge Dinge auf die grüne Insel zurückzogen. Diese Überlegung stimmte sie traurig, tangierte aber nicht die zugrunde liegende Gewissheit, dass sie eins mit ihrer Umgebung war. »Alles im Universum ist miteinander verbunden«, dachte sie, »und wir alle müssen unseren eigenen Weg gehen, um das zu erkennen. Habe keine Angst vor der Veränderung, aber fürchte den Stillstand. Ein paar Dinge gab es allerdings doch, die sie zu klären wünschte, bevor er abreiste.« Sie saß ihrem besten Freund gegenüber an dem großen, dunkel lackierten Tisch in der Apotheke, der so viel Sicherheit und Stabilität vermittelte, und fragte direkt, »Wieso hast du eigentlich niemandem verraten, was Lia getan hat, wenn du es doch die ganze Zeit über gewusst hast? Das hinterlässt ein ziemliches Misstrauen bei mir. Ich meine, immerhin lief dank dir eine Mörderin frei herum.« Eine Sekunde lang überlegte McDermott, ob er seiner Freundin seinen Gedankengang erläutern sollte, aber dann begriff er, dass ihr genauso klar wie ihm selbst vor Augen stand, dass in Lias Fall im Grunde keine Wiederholungsgefahr zu erwarten gewesen war. Gewiss, in der Apotheke hatte sie versucht, die junge Ärztin schwer zu verletzen, vielleicht sogar das Baby zu töten. Aber das hatte der Ire bis zu diesem Zeitpunkt für ausgeschlossen gehalten, und er war sicher, seiner Freundin war es ebenso ergangen. Nein, T suchte offenbar etwas anderes. Sie suchte das verloren gegangene Vertrauen zu ihrem ältesten Freund. Schließlich sagte er sehr deutlich, wenn auch mit der üblichen, scheinbar hochnäsigen Nuance, »Etwas Gefühlschaos ist normal. Schließlich müssen wir unsere Gefühle kennen, um ehrlich zu uns und zu anderen zu sein. Entscheidend ist nur, dass man nicht darin stecken bleibt. Und außerdem, du musst nicht meine Meinung teilen, um eins mit mir zu sein.« »Ineluctable modality of the nebeneinander«, zitierte T lachend. »Joyce, es war wieder Zeit für Literatur.«
Darüber konnten die beiden sich verständigen, ohne im Sumpf der Symbolik in die Gefahr zu geraten, auf nichtssagende kulturelle Sackgassen und Gefühlsstrudel hereinzufallen. Außerdem war es mit Paddy immer ein wenig so, dass er nur diejenigen Stellen aus großen Werken zu nennen schien, die für sie tatsächlich von Bedeutung waren. Er übernahm nicht einfach das, was jemand sagte, den ein anderer als Autorität ausgewiesen hatte, sondern er nutzte Worte, die andere geschrieben hatten, um Erfahrungen, die mit den seinen übereinstimmten, mit minimaler Gedankenanstrengung auszudrücken. Typisch, dachte T. zärtlich, immer mit dem geringsten Aufwand das Größtmögliche erreichen. Das ist Paddy. Eben doch mein bester Freund.
Apropos nebeneinander, warf der Mathematiker nonchalant ein. Wie geht es Peter eigentlich? Hat er überwunden, dass ich Lias Geheimnis seinem Vater anvertraut habe, statt ihm selbst?
Das kann man schon so sagen, sagte Tee nach einigem Zögern. Ja, ich denke, er hat dir verziehen. Und es geht ihm gut.
Ich nehme an, ihr wohnt immer noch zusammen?
Paddy, du warst erst gestern bei uns.
Ja, aber da war er nicht da.
Tee wurde endgültig misstrauisch. Was soll das werden, ein Verhör?
Nicht ganz, sagte der Ire und schwieg.
Tee war klug genug, um nicht ihrem Impuls zu folgen und einen Arm um seine Schulter zu legen. Pat, ich wohne noch mit ihm zusammen und das wird auch so bleiben. Falls du es noch nicht bemerkt hast, wir erwarten ein Kind.
Er zuckte minimal zusammen, sie konnte es kaum wahrnehmen. Ihre Blicke trafen sich und sie erkannte, wie so oft in den letzten Tagen, wie leid ihm tat, was wegen seiner Intervention bezüglich F.A.s Spielchen geschehen war und wie glücklich es ihn stimmte, dass es dem Baby wieder gut ging. Es war nicht nötig, dass er sich entschuldigte, denn sie wusste, dass er wusste, dass sie ihn auch so verstand.
»Liebst du Peter denn immer noch?«, fragte Paddy und legte den Kopf schräg.
Tee lachte.
»Ja«, gab sie zu und bemerkte einen Augenblick zu spät, wie sehr sie ihren besten Freund damit verletzte. Aber es war an der Zeit, die Wahrheit auf eine Weise zu sagen, dass er sie verstand. »Ich habe so große Sehnsucht nach ihm, dass es weh tut.« Paddy fixierte sie mit seinem Blick, bis sie den Kopf zur Seite wandte. Dann fragte er gefasst, »Und was tust du dann noch bei mir?« Sekunden wurden zur Ewigkeit, bevor Tee zu sagen wagte, »Du bist ein großartiger Mann, McDermott, und das nicht nur wegen deiner mathematischen Theorien und deiner Musik.«
»Ach komm schon, ich bin ein verblödetes Genie, das so verblendet war, dass es nicht mal genug Mumm aufgebracht hat, die Liebe seines Lebens in selbiges hineinzulassen. Damit muss ich jetzt erst mal klarkommen.«
»Wir haben alle unsere Fehler und das nicht zu knapp. Aber diese Tatsache berechtigt nicht zum Aufgeben oder zum Zynismus.«
Paddy antwortete nicht.
»Ich wiederhole, du bist ein großartiger Mann und mein bester Freund. Ich wünsche dir, dass du die allerbeste Frau der Welt kennenlernst und dass ihr einander so liebt, wie ihr beide es verdient. Vergiss das niemals, McDermott, oder ich komme vorbei und dreh dir persönlich den Hals um.« Sie kicherten.
»Paddy, woher nimmst du diese Stärke, immer deinen Überzeugungen zu folgen? Du weißt schon, zuerst mich vor die Tür zu setzen, weil du, was mir zugegebenermaßen dämlich erscheint, glaubtest, du müsstest das. Dann hierher zu kommen und...«
Sie hielt inne, weil ihr das, was sie zu sagen hatte, unangenehm war. Es blieb besser ungesagt. Aber Paddy selbst ergriff das Wort.
»Und dich wiederzufinden und mich wieder in dich zu verlieben und dann gegen Peter zu verlieren, obwohl ich diverse Male wieder die Chance hatte, dein Herz zu gewinnen und dann immer noch nicht zu gehen, scheint mir nicht sehr mutig, ehrlich gesagt, sondern dämlich, wie ein Versager.«
»Du bist weder dämlich noch ein Versager. Du bist ein starker Mann und irgendwo muss die Kraftquelle dafür sein.«
McDermott lachte, leise und ungewöhnlich sanft.
»Wo schon? Du solltest das doch am besten wissen. Immerhin bist du eine alte Franziskanerin und ganz offensichtlich auch eine Priesterin, wenn auch nicht im offiziellen Sinne.«
»Schweig, Elfe«, versuchte Tee mit einem Zitat aus Leonies Rosenbeet zu albern, aber Paddy reagierte nicht wie erwartet. Stattdessen drehte er sein Gesicht zum Fenster und sinnierte,
»Vielleicht habe ich tatsächlich eine Art Rezept für das, was ich tue. Schätze, das hat mich auch veranlasst, Lia nicht zu verraten. Es macht geistig frei und es macht mutig. Es widerspricht nicht den Lehren der Kirche, aber auch nicht dem gesunden Menschenverstand. Du selbst hast es geschrieben, Tee, in deinen wunderbaren Momenten. Ich habe es nie vergessen.« »Und was ist das?« fragte Tee so leise, dass es kaum vernehmbar war, aber Paddy hörte es. »Neither king nor servant will I be. Ich werde weder König noch Sklave sein, keines Menschen, keiner Idee und schon gar keiner Ideologie. Treu bin ich nur mir selbst und dem, der sich mir offenbart hat. Und damit allen Lebewesen auf der Welt. Ja, allen 10.000 Dingen.« Paddy verwendete die in China übliche Ausdrucksweise und brachte Tee damit vor Verblüffung zum Schmunzeln. »Übrigens«, sagte sie nachdenklich zu ihrem Freund, nachdem er nun das Priesterinnenmotiv wieder aufs Tapet gebracht hatte, »in der Apotheke, als Lia mich angegriffen hatte, da war Kane derjenige, der mich aufgefordert hat, zu beten.« Paddy lächelte. »Ich weiß«, sagte er schlicht, »der buddhistische Priester.« Wieder schwiegen sie für eine Weile, ein erfülltes, wohltuendes Schweigen, in dem gute Gedanken gediehen. Patrick McDermott betrachtete Larissa Minty, die Frau mit dem seltsamen Namen, bei dem man nie wusste, welcher der drei Bestandteile, deren mittlerer Friede bedeutete, ihr Rufname war, und sah die Unsicherheit, die in ihren Augen glomm. Er ahnte, dass die Tatsache, dass sie zwischen zwei Kulturen und zwischen zwei Religionen stand, ihr stärker zu schaffen machte, als es den Anschein hatte. Wenn der Dalai Lama ihr sagte, sie solle in der religiösen Tradition ihrer Heimat verharren, welche meinte er dann? Für sie galt dieser einfache Weg nicht. Sie hatte zwei Heimaten oder keine, oder eine, die für alle Menschen galt, in Gott. Sie hatte den Spagat gewagt, sich ohne jede Spur von Anmaßung über die Regeln gestellt, um Brücken bauen zu können, und jetzt lebte sie im Jetzt, ohne konkrete Handlungsvorbilder, oder doch nur mit sehr wenigen, und ohne eng gefasste Regeln, nur mit den ganz Großen, nicht töten, nicht schädigen und all die anderen Umschreibungen des Auftrages, Gott, sich selbst und seinen Nächsten zu lieben. Die Dinge, die auch der Buddhismus als gut erkannte, nur dass es im Buddhismus keinen persönlichen Gott gab. Das machte es für Tee so schwer, aber in ihrem Festhalten an der göttlichen Gegenwart lag das große Versprechen für alle. »Kierkegaard«, sagte Paddy nüchtern, »reden wir über Kierkegaard.« »Sieh mich nicht so an, du kennst meine Gedankensprünge. Nehmen wir ein Wort von ihm als Ausgangspunkt. Ich habe mich schon seit Ewigkeiten gefragt, was dieses Gerede von Gleichzeitigkeit mit Gott bedeuten soll. Und gerade eben da dachte ich plötzlich, das ist genau deine Situation, Tee. Im Jetztleben, zwischen Kulturen und Religionen stehen. Könnte denn die Verunsicherung, die du bei allem spürst, was du tust, und die wohl jeder in deiner Lebenslage spüren würde, nicht auch daher kommen, dass man eben unter solchen Umständen in die Hände des lebendigen Gottes fällt und sich nicht auf Traditionen ausruhen kann?« Er sah in ihr verwirrtes Gesicht und interpretierte es fälschlicherweise als ablehnend, aber er war zu weit gegangen, um jetzt einen Punkt zu setzen. Er ergriff ihre Hand. »Verliere nur bitte niemals deine Hoffnung und dein Vertrauen, dass wir in guten Händen sind. Tee, versprich mir das, was immer du auch tust.« Die Shaolin-Schülerin holte Luft und nickte. Aber Paddy war noch immer nicht fertig. »Jeder muss seinen eigenen Weg gehen und kein anderer muss diesen Weg verstehen, sofern er im Einklang steht mit dem Himmel. Es ist doch klar, dass das zu Verständigungsproblemen führt. Aber wenn wir uns klar machen, dass wir alle im Grunde dasselbe Ziel haben, sollte es funktionieren.« Tee lachte. »McDermott, der Sprachskeptiker, bist du plötzlich ins andere Lager gewechselt?« »Aber im Gegentum, meine kleine Rose, ich habe das schon immer gewusst. Aber sagen konnte ich es nie.« »Oh, apropos sagen, da ist noch etwas, das ich bei Licht besehen jetzt sagen sollte. Lass mich mal überlegen, wie...« Er nahm sie in die Arme, ließ sie los, trat einen Schritt zurück, fiel auf die Knie, stand wieder auf und dichtete spontan: »Rose of the lilies, lily of the woods, thy humble servant ever will I be. Thy presence doth exceed in earldom's goods. May mine bring ever love and joy to thee. Let me beneath thy chamber sing my airs. Forever from afar watch over thine affairs.« »So sieht's aus, meine kleine Löwin, ganz genau so. Was sagst du?« Tee lachte über die Doppeldeutigkeit des Wortes »Löwin« angesichts der Möglichkeit, dass er damit auf Leonie anspielte, und über den Widerspruch, der sich aus dieser seiner zweiten Äußerung zum »Servant« ergab, den er einmal als Sklaven, dann aber offensichtlich als Diener verstanden wissen wollte. Dann nickte sie. In Ordnung, sagte sie, bemüht, ihre Stimme zu fangen und das Zittern daraus zu entfernen. Sie nahm sein Friedensangebot gern an, aus der Ferne wie ein Minnesänger über sie zu wachen.
»Oh, dann ist es ja gut«, erwiderte Paddy scheinbar leicht hin und wandte sich schulterzuckend in Richtung Tür, nur um einen Meter weiter stehen zu bleiben und sich wieder umzudrehen.
Tee ging achtsam einen Schritt auf ihn zu. Dann reichte sie ihm ihre Hand. »Ich habe nichts, was ich dir geben könnte, nichts außer meiner leeren Hand. Aber die reiche ich dir zu jeder Zeit. Die habe ich dir selbst dann entgegengestreckt, als ich glaubte, du hättest etwas mit den Priestermorden zu tun.« Paddy lächelte, und es geschah etwas, das nur wenige Menschen jemals bei Patrick McDermott gesehen hatten, und dann auch nur für einen winzigen Augenblick. Eine Träne beschloss, seinen Augenwinkel zu verlassen. Gerührt umfasste er ihre Hand und ließ sie vorsichtig, tastend, auf ihren Widerstand wartend, in Richtung ihres deutlich gerundeten Bauches wandern. Als er merkte, dass sie nichts dagegen einzuwenden hatte, streichelte er das Baby durch ihre Hand.
»Grüße es von mir, wenn es geboren ist«, sagte er.
Keine Bitte, das war nicht seine Art. Aber auch keine unverschämte Forderung.
»Das werde ich«, versprach Tee.
Sie bot ihm das Patenamt nicht an. Sie wusste, er wäre lieber der Vater gewesen als der nette Onkel von nebenan, und sie wollte ihn nicht verletzen. Sie sahen einander an. Plötzlich bewegte sich das Baby, und Tee fiel ein, dass sie doch etwas besaß, das sie ihm schenken konnte. Das schönste der Gedichte, die F.A. für das Drachenkind geschrieben hatte. Sie nahm ein Stück ihres kostbaren Reispapiers und schrieb vorsichtig die poetischen Worte.
»Lo and behold, the little one holds the flower. A deadlock child finds room for joyful playing. Those bursting buds give way to resurrection. Breathe! It's Easter time again.«
Dann reichte sie ihrem Lieblingsiren das Papier, und er verschwand, ohne ein weiteres Wort zu sagen, aus der Apotheke, aus der Stadt und, weil es so schön war, auch gleich vom Kontinent. Die Katze war dabei, als das Drachenkind auf dem Podest in der Apotheke zur Welt kam, im Schatten des Drachenbuches, und alle anderen engsten Vertrauten waren es auch, Peter, Ming Li und natürlich Kane. Lucy erschien und brachte eine kostbare Suppe, damit sie sich stärken und wieder zu Kräften kommen konnte. Die Katze schlich um sie herum, und Tee war überzeugt davon, dass sie verstand, worum es ging. Kane setzte ihr Nadeln, und schließlich legte Ming Li das Kind den Eltern in die Arme. Vom ersten Tag an zeigte das Drachenmädchen seine versöhnenden Fähigkeiten. Die Katze beschnupperte es, und als das Baby sie mit seinen Ärmchen berührte, legte sie sich daneben und begann zu schnurren. Froh und stolz nahm Tee den Ring in Empfang, den Kane vor Jahren seinem Sohn überreicht hatte, damit dieser ihn an seine Kinder weitergab. Selbst wenn Peter eines Tages wieder Hummeln im Hintern bekam und wie sein Vater unberechenbare Wege gehen musste, etwas Neues hatte begonnen. Und dieses Neue würde Zeit und Raum haben, um sich zu etwas Wunderschönem zu entfalten. Xiao Tian Xue, Engelchen. If a man sees a wrong and does nothing, how can he still call himself a man? Cain.
Sie hörten Cain und die Priesterin von Annie Sonnenberg. Gelesen von Annie Sonnenberg.
Für alle, die mich gelehrt haben, wovon in diesem Roman die Rede ist, möge dieses Buch den 10.000 Dingen zum Frieden gereichen.
Hinweis: Der vorliegende Roman basiert auf der Fernsehserie Kung Fu – The Legend Continues, Deutsch Kung Fu im Zeichen des Drachen, USA, Kanada 1993 bis 1996, im Verleih der Warner Brothers Limited. Peter Kane Kermit, Jodie Scalani Sims, TJ, Lucy und Terry sowie Tyler, Rebecca und Blake sind als Charaktere dieser TV-Show nicht Eigentum der Autorin, sondern gehören Michael Sloan und allen Copyright-Inhabern.